würde gerne noch beten und dann können wir mit dem Thema starten. Jesus, ich will dir Danke sagen für deine Gegenwart, die da ist. Ich will dir Danke sagen, dass du uns nahe sein möchtest. Und ich will dir Danke sagen, dass du durch deinen Geist immer wieder neu deine Wahrheit in unser Herz legen möchtest. Und ich danke dir, dass die Wahrheit uns frei macht von allen Mauern, von allen Gefängnissen, in denen wir manchmal so drinstecken. Und ich danke dir, dass wenn wir uns auf deine Wege begeben, dass es Wege sind in die Freiheit. Und ich bete, dass das heute Abend passiert, dass du mit uns erste Schritte gehst in den Weg, ja, auf den Weg in die Freiheit und dass du an unserem Herzen wirken darfst. Wir laden dich ein, dass du die Dinge in unser Herz legen darfst, die dir heute wichtig sind. Amen. Ich hatte jetzt im Lobpreis ein Bild, wie Gott so auf so einem schönen Stuhl sitzt, ohne dass ich jetzt Gott direkt gesehen habe, aber ich wusste einfach, er ist es. Und Gott wird ja in der Bibel auch als Töpfer beschrieben und wie er mit Ton in der Hand, wie er halt ein Gefäß macht, dort da sitzt und dieses Gefäß bildet. Und wie wir aber, gerade auch was dieses Thema, was wir heute Abend haben, wo es in erster Linie wirklich darum geht, um einen ganz kostbaren Schatz, den er uns gegeben hat, nämlich um Ehe, wie wir manchmal dazu neigen, dieses Gefäß in die Hand zu nehmen, weil wir uns vielleicht irgendwie nicht darin gedulden können, wie lange das denn noch braucht, bis dieses Gefäß schön aussieht. Oder wir sagen, oh nee, dieses Gefäß gefällt mir nicht und wir schmeißen das irgendwie weg. Und ich habe so gemerkt, wie Gott wirklich sagt, das ist so ein kostbares Gefäß, was ich mache. Und dass er einen ganz tiefen Schmerz darüber verspürt, dass wir ihm das manchmal so aus die Hände reißen und das an uns reißen wollen, beziehungsweise sagen, das ist es irgendwie nicht wert. Und Gott möchte uns heute nochmal ganz neu einladen, zu verstehen, wie kostbar dieses Gefäß ist, dass es wirklich mit zu den kostbarsten Gefäßen gehört, die Gott uns schenken möchte. Wenn wir mit dem Thema zu tun haben, wir haben so drei Schlagwörter, Liebe, Sex und Ehe, dann sind es Themen, die wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel hören. Also überall, wo wir mit dem Auto langfahren, wo wir hingehen, wir werden überall mit diesen Schlagworten konfrontiert. Aber leider ist es so, dass man recht wenig in Gemeinden über diese Themen hört. Und da nehmen wir uns überhaupt nicht raus. Wir finden nämlich total, wir haben diese Themen viel zu wenig in den letzten Jahren uns angeschaut, aber wir haben uns gedacht, 2020 ist ein tolles Jahr, um das zu ändern und zu sagen, nein, das steht ganz oben mit auf unserer Liste und dieses wird auch nicht nur bei dieser Predigtreihe bleiben, sondern wir wollen auch in Zukunft mehr und mehr über diese Themen reden, weil wir wissen, wie wichtig diese Themen sind. Und es wird so sein, dass ich heute den Start mache. Nächste Woche wird es nicht weitergehen, da ist die Allianz Gebetswoche, aber dann die beiden Wochen darauf darf ich zusammen mit meinem tollen Mann diese Predigtreihe fortführen. Und da wollen wir euch auch ganz viel mit hineinnehmen in unseren Prozess und auf unseren Weg, was wir so gelernt haben. Ich möchte euch zwei ganz wichtige Grundlagen mitgeben, wenn es um diese drei Themen geht, um Liebe, Sex und Ehe. Zum einen, das Thema ist wichtig für dich, egal ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist, ob du verheiratet bist, ob du geschieden bist, wieder verheiratet oder ob du in deinem Leben sagen würdest, naja, mein Beziehungsstatus ist kompliziert, weil ich glaube, das haut fast bei jedem irgendwie hin, wo jeder sagen kann, ja, es ist tatsächlich kompliziert, wenn zwei Menschen zusammenkommen und irgendwie versuchen, miteinander Leben zu gestalten. Und die zweite Grundlage, die ich dir mitgeben will, dieses Thema ist wichtig für Gott. Manchmal liegen wir ja der Lüge auf, dass wir denken, es gibt wichtige Themen für Gott und andere, wo wir so denken, naja, so wichtig ist es nicht für ihn. Also ich weiß nicht, ob du schon mal für dein Sexleben zu Hause irgendwie gebetet hast, ob du irgendwie gemerkt hast, es ist gerade irgendwie schwer, ich kann da Gott mit reinnehmen und ihn darum bitten. Ich will dir gleich am Anfang sagen, diese Themen sind wahnsinnig wichtig für ihn. Und in einer Zeit, wo dieser Bund Ehe fast als überholt erscheint und alle möglichen Beziehungsmodelle auf uns einprasseln, Da brauchen wir wirklich seine Wahrheit. Da brauchen wir sein Wort. Da brauchen wir seinen Geist, um zu erkennen, Gott, was möchtest du sagen? Und auch wenn in unserer Gemeinde hier sehr viele verheiratet sind, ist die Ehe auf einem absteigenden Ast. Weil viele davor Angst haben, sich festzulegen, wollen nicht eingeschränkt sein, wo es einfach schwer ist, auch den Richtigen zu finden oder wo man auch der Meinung ist, das Ganze ist überholt, man braucht doch keinen Trauschein, um miteinander leben zu können. Und wir wollen eben in dieser Predigtreihe miteinander schauen, was Gott uns zu diesem Thema sagen möchte. Die erste Bibelstelle, die kann gern hier vorne angezeigt werden, 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Für mich ist dieser Bibelvers immer wieder der absolute Wahnsinn, weil Gott hat den Menschen gemacht und er hat ihn in den Garten Eden gesetzt. Ein Ort, der gefüllt ist von Gottes Gegenwart. Also da war noch keine Sünde, da war nichts Trennendes von Gott. Das war wirklich das Paradies, der Mensch und Gott miteinander. Und Gott sieht den Menschen an und merkt, da fehlt irgendwas. Es ist der erste Punkt in der ganzen Schöpfungsgeschichte, wo man merkt, naja, so richtig zufrieden ist er irgendwie nicht und wo er sagt, ja, ich will ihm gerne eine Hilfe machen und dann sagt er hinterher, es ist sehr gut. Bis dahin bei den Tieren, beim Wasser, bei allem möglichen Wasser ist überlebensnotwendig, sagt er immer, es ist gut und als er die Frau schuf, sagt er, es ist sehr gut. Aber leider bleibt es nicht bei diesem Punkt, sondern in der nächsten Bibelstelle, 1. Mose 3, 15 bis 18, sehen wir, was die Sünde mit der Beziehung zwischen Mann und Frau gemacht hat. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Wir können sehen, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde gemacht, das war sein Anliegen. Gott ist Beziehung. Er besteht aus Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Dreieinigkeit. Und er hat gesagt, ich will das, was ich bin, mein Wesen, will ich in den Menschen hineinlegen. Ein Mensch zu sein, der Beziehung braucht. Und genau das wurde von Anfang an vom Teufel attackiert, wo Feindschaft gebracht wurde zwischen Mann und Frau. Aber dabei sollte es nicht bleiben, weil genau das war der Punkt, den Gott so geschmerzt hat. Zum einen, dass die Beziehung mit Gott nicht mehr so möglich war und zum anderen auch, dass die Menschen untereinander keine guten Beziehungen leben konnten. Und deshalb ist er am Kreuz gestorben, damit das wieder möglich wird. Und ich sag immer wieder, beim Kreuz beginnt eine Reise, wo wir geschliffen werden, wo Gott uns verändern möchte, mehr und mehr in sein Bild, um immer mehr Jesus ähnlich zu werden. Und wir brauchen Beziehungen, um geschliffen zu werden. Wenn wir uns aus Beziehungen fliehen, zurückziehen, dann wird das zum Stillstand kommen und wir werden nicht mehr in diesem Schleifprozess sein. Und wenn wir über Ehe nachdenken und man ist irgendwie jung, dann hat man ganz oft so diesen Eindruck, ah ja, wenn ich den Traummann oder die Traumfrau gefunden habe, dann kann ich endlich im Hafen der Ehe einlaufen und dann lege ich mich auf meinen Sonnenstuhl und dann kann ich endlich das Leben feiern und es ist richtig toll. Ich lebe nur dafür, diese eine Person zu finden und dann wird das Leben richtig gut. Und solange ich, wie ich das nicht habe, habe ich immer irgendeinen Mangel und bin am Ende im Leben noch nicht angekommen. Und dann kommt die harte Wahrheit, man heiratet und plötzlich hat man das Gefühl, also im Hafen bin ich nicht angekommen. Ich habe eher den Hafen verlassen und bin hier gerade auf der stürmischen See. Ich musste alles, was ich bisher gekannt habe, was mir vertraut war, hinter mir lassen. Und ich stehe echt großen Herausforderungen. Das sind echt große Herausforderungen. Und so ist es tatsächlich auch gedacht. Wir müssen uns vorbereiten auf diese Reise, die wir machen, weil wenn wir heiraten, beginnt eine Reise und es kann mitunter eine ganz schön stürmische Reise sein. Und eine gute Vorbereitung sind Freundschaften. Freundschaften haben mit Ehe sehr viel gemeinsam. Die Ehe geht nur weiter, wo wir sagen, wir schließen einen Bund miteinander. Wir werden intim miteinander. Wir sind wirklich dieses, mit Gott verbinden wir uns und wir wollen ein Leben lang zusammen sein. Aber gute Freunde, die bereiten uns darauf vor, gute Ehepartner zu werden. Und deshalb möchte ich gerne auch heute, jetzt am Anfang, damit auch beginnen. Weil Beziehung ist nicht nur Ehe und wir kommen nicht auf die Welt und heiraten sofort, sondern wir durchlaufen schon in unserer Kindheit, im Teenageralter, wenn wir älter werden, wir haben Beziehungen. Und das Problem ist aber ganz oft, dass es uns schwerfällt, wirklich gute Freundschaften zu leben. Was tun Freunde? Freunde ermutigen sich. Wir sind dazu aufgefordert, andere Gottes Wahrheit zu sagen, ihnen Liebe zuzusprechen. Wir sollen tröstend sein, wenn es anderen schlecht geht. Wir sollen Mut zusprechen, wenn der andere aufgeben will. Wir sollen sagen, hey, ich glaube an dich und ich unterstütze dich. Ich wünsche dir das Beste. Und der zweite Punkt ist, Freunde ermahnen sich. Wenn ich jemanden liebe, dann spreche ich die Wahrheit in Liebe. Und wenn ich die Wahrheit in Beziehungen ausschließe und sage, na ja, ich habe irgendwie Angst, das irgendwie zu sagen und was denkt er dann von mir, dann ist es tatsächlich eine falsche Harmonie, die ich suche in dieser Beziehung. Und es ist am Ende geheuchelte Liebe, weil es mir wichtiger ist, dass die Person mich mag, als dass ich die Dinge anspreche, wie es ist. Wenn ich aber die Wahrheit sage ohne die Liebe, dann bringe ich ganz viel Härte hervor und es zerstört Beziehungen. Und das ist das, was wir manchmal so sehen können, dass wir merken, gerade mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, wissen wir genau, wie wir sie zutiefst treffen können. Und wir können manchmal die Wahrheit sagen, aber diese Wahrheit ist so zerstörerisch, dass es richtig tief sitzt. Wir haben so eine Macht über die Menschen, mit denen wir zusammen sind, gerade auch in Ehe, in Freundschaften, dass es wirklich herausfordernd ist, das nicht auszuspielen, sondern immer wieder die Liebe zu suchen. Deshalb schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp, nicht nur Tipp, sondern ein Rat wirklich von Gott. Wenn du merkst, ich muss gerade hier eine Wahrheit sagen oder ich bin gerade in einem Bereich verletzt und ich muss das ansprechen, suche Gottes Gegenwart, geh zu ihm, sag zu ihm, du musst mich füllen mit deiner Liebe und entscheide dich zu vergeben, egal wie dein Partner reagiert. Und wenn du dann die Sache ansprichst, dann wirst du merken, du wirst die Liebe haben und du bist ein Stück weit frei davon, wie der andere reagiert, aber du hältst die Wahrheit nicht zurück, sondern mit Jesus gemeinsam bringst du Dinge auf den Tisch, die gefüllt sind von Liebe. Im Hebräer 3, Vers 13 steht, ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Seite an Seite zu gehen heißt, ich werde geschliffen. Es heißt, ich gebe einem anderen Menschen in meinem Leben die Erlaubnis, in mein Leben zu sprechen, auch wenn es nicht immer schön ist. Es heißt, ich halte den anderen aus, auch wenn er mir gerade nichts zurückgeben kann. Freundschaft hat viel mit Treue zu tun. Und wenn ich nie eine Freundschaft auf so einer Ebene habe, dann wird mir das in der Ehe ganz schön schwer fallen, das zuzulassen, dass ein Mensch so etwas mit mir tut. In der Bibel finden wir eine Freundschaft, die wirklich nach dem Herzen Gottes ist. Und das ist die Freundschaft von David und Jonathan. David sollte König werden, obwohl Jonathans Vater der König war. Es war also so, Jonathan war der rechtmäßige Nachfolger, weil er der Sohn des Königs war. Und Jonathan wusste, Gott hat gesprochen, David soll König werden. Und der Vater von Jonathan hatte mit großer Eifersucht zu kämpfen und er wollte diesen David töten. Und was machen diese beiden Freunde? Sie wissen nicht, wie das Ganze ausgeht, aber sie schließen einen Bund miteinander. Und Jonathan sagt, ich stehe zu dir. Ich bin für dich. Ich halte dir den Rücken frei. Fliehe. Ich kümmere mich um deinen Vater, um meinen Vater, damit dir nichts passiert. Und es zeigt mir, dass nicht nur David eine ganz tiefe Verbundenheit mit Gott hatte, sondern auch dieser Jonathan. Weil was wir oft erleben, ist, dass solche Situationen eher dazu führen, dass Eifersucht und Groll in unsere Beziehungen kommen, wo wir das Gefühl haben, jemand anderes bekommt etwas, was mir zusteht. Aber Jonathan war anders. Er hat die Erwählung anerkannt, die Gott getroffen hat und hat gesagt, und ich will das ehren, was Gott spricht. Und ich bin für meinen Freund. Das kommt nicht irgendwie zwischen mir und ihm, sondern ich will ihn stützen. Und hier kommen wir an einem ganz wichtigen Punkt, den wir so sehr brauchen, um gesunde Freundschaften und Ehen zu führen. Wahre Liebe ist selbstlos. Sie ist nicht auf das eigene Wohlergehen bedacht, sondern sucht das Wohlergehen für den anderen. Und hier sehen wir auch den größten Feind, den wir alle, den Riesen wirklich, den jeder in der eigenen Ehe oder Freundschaft oder was auch immer begegnet. Das ist die Sache, die so eine große Mauer zwischen uns führt, wo wir merken, da ist es manchmal so schwer, dass wir noch zueinander finden können. Und zwar heißt dieser Feind, ich stelle mich mal davor, damit ihr es noch nicht seht. Der große Feind heißt, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, Ich-Bezogenheit. Das ist ein Thema, das ich mit euch jetzt anschauen möchte. Ich-Bezogenheit ist der größte Feind, den wir haben. Es ist für uns wahnsinnig schwer, nicht in erster Linie an unser eigenes Wohlergehen zu denken, sondern an den anderen. Und wenn du jetzt gerade im Moment denkst, ja, also die Ich-Bezogenheit von meinem Mann, das ist wirklich unser größtes Problem. Also der denkt nur an sich, dann will ich dir sagen, nein, so sollst du gerade nicht denken, sondern deine Ich-Bezogenheit. Meine Ich-Bezogenheit ist das größte Problem in meiner Ehe. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mir schwarz auf weiß gegeben wurde, als ich mich mit meinem Herzen auseinandergesetzt habe. Meine Ich-Bezogenheit hat in manchen Phasen unserer Ehe wirklich eine große Mauer gebaut. Und ich bin dankbar, dass Gott mir das offenbart hat. Und das, was oft in Freundschaften oder in Ehen passiert ist, dass wir die Flucht ergreifen, wenn diese Dinge uns im Weg stehen. Dass wir nicht aushalten wollen, dass wir uns auch uns selbst nicht stellen wollen, sondern wir fliehen. Wenn der andere mir eben nicht das gibt, was ich brauche, dann ziehe ich mich eben zurück. Und das Spannende ist, dass wir wenn wir eine Ehe schließen, dann kommen zwei Menschen zusammen, die einen ganz großen Mangel haben. Jeder hat einen Mangel. Und dann merkt man, boah, in der Ehe, der andere kann meinen Mangel ja gar nicht stillen. Und plötzlich wird bewusst, wie riesig dieser Mangel ist, weil ja der von jeder Seite zusammenkommt. Und die eine Ich-Bezogenheit, die trifft auf die andere Ich-Bezogenheit. Und es ist kein Wunder, dass da kein Weg zueinander geht, weil jeder bei sich stecken bleibt. Und das Problem mit der Ich-Bezogenheit ist, dass wir blind werden für unsere eigene. Wir sehen die bei uns selbst nicht. Wir sehen nicht, wenn wir egoistisch handeln. Aber wir reagieren so überempfindlich und zutiefst beleidigt und getroffen, wenn der andere sich um sich selbst dreht. Und das zeigt sich durch Ungeduld, durch Reizbarkeit, durch verletzende Worte, Neid, bitteres Nachtragen und die Spirale wird schneller und schneller, die nach unten führt. Und es ist ein Teufelskreis, der geschieht, der aus Selbstmitleid, Groll und Schuldzuweisung besteht. Und nach werden unsere Ehen und Beziehungen, die werden richtig zerfressen. Und wenn ich in eine Ehe gehe und sage, der andere muss meinen Mangel stillen, dann will ich euch das wirklich zusprechen. Ihr werdet so enttäuscht werden. Und wir brauchen gerade in unseren Ehen so sehr das Evangelium, dass alleine Jesus unseren Mangel stillen kann. Deshalb ist es auch total egal, ob du heute Single bist, ob du verheiratet bist, ob du in einer Beziehung bist oder was ganz anderes. Es ist total egal, weil wir alle müssen diese Wahrheit erkennen, dass alleine Jesus unseren Mangel stillen kann. Und ich möchte da ein besonderes Wort an alle Singles unter uns richten. Ich will euch sagen, es ist die größte Ehre überhaupt, dass ihr in eurem Heute die Möglichkeit habt, voll und ganz in eure Beziehung mit Jesus zu investieren, mit ihm zu wachsen, zu verstehen, wer ihr in ihm seid, dass wenn ihr dann zum richtigen Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat, in eine Beziehung geht, dass ihr so einen inneren Reichtum habt, dass ihr nicht länger davon abhängig seid, dass der andere immer das sagen muss, was ihr wollt, dass er immer das tut, was ihr möchtet, sondern dass ihr wisst, nee, meine Quelle ist nicht mein Partner, sondern ich habe meine Quelle tief gegraben in Jesus und da ist eine Verbindung da. Weil sobald wir in einer Beziehung sind, steigt die Gefahr enorm, dass der Partner zu unserem Gott wird und dass der Partner die Dinge in uns stillen muss. Dass wir ihm einen Platz geben, der einfach nicht gut ist. Ich will das dir sagen, dein Partner darf nicht dein Ein und Alles sein. Das wird uns wirklich zu Fall bringen. Das ist Götzendienst. Und ich will das vergleichen wie mit Geld. Jemand kann nur dann finanziell großzügig sein, wenn er selber auf der Bank Geld liegen hat. Also wenn ich Geld irgendwie spare und ich merke irgendwie, da ist irgendwie, es wird Geld gebraucht, dann kann ich ja nur Geld geben, wenn ich auch welches zur Verfügung habe. Und genauso ist es mit der Liebe. Ich kann nur Liebe weitergeben, wenn ich Liebe auf meinem Konto sozusagen habe, auf meinem Herzenskonto. Wenn aber die einzige Quelle der Liebe mein Ehepartner ist, dann ist jede Situation, in der ich enttäuscht bin, eine absolute Tragödie, weil dann ist das Konto super schnell leer und da ist nichts mehr vorhanden. Wenn ich aber sage, Jesus ist meine Quelle, das ist, wo mein Konto gefüllt wird, dann habe ich ja die ganze Zeit die Möglichkeit, mein Konto füllen zu lassen. Dann habe ich ja 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, zu diesem Jesus zu gehen und zu sagen, fülle mich, gib mir das, was ich brauche. Und das lässt sich eben auf alle anderen Beziehungen auch beziehen. In Epheser 5, Vers 21 steht ein Vers, der sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen uns einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus. Das ist so ein Vers, unterordnen, wo man so denkt, das ist total altbacken, aber es ist total wichtig. Wenn ich mich dem anderen gegenüber unterordnen kann, dann achte ich tatsächlich den anderen höher als mich selbst. Und das ist dein und mein Auftrag. Dann stelle ich mich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt, sondern ich denke zuerst an den anderen. Und je mehr Gottes Geist in mir zunimmt, umso schwächer wird meine eigene Ich-Bezogenheit. Es ist unmöglich, wenn wir die ganze Zeit um uns selbst drehen, dass wir fähig werden, dem anderen zu dienen. Und das Glück findet man tatsächlich dann, wenn ich mich selbst nicht mehr so wichtig nehme, sondern wenn ich dem anderen diene. Und dann ist unsere Frage oft, ja, aber was ist denn dann mit mir? Was habe ich denn dann davon? Und die Bibel sagt, das ist wahres Glück. Das ist Glück, wenn du den anderen höher achtest als dich selbst. Und in jeder Beziehung, wo Probleme auftreten, sei es eine Freundschaft, sei es deine Ehe, sei es auch irgendwas in der Familie, solltest du dir zuerst die Frage stellen, habe ich gerade in meinem Leben mit einer Ich-Bezogenheit zu kämpfen? Treibt die mich gerade an? Weil die Schwierigkeit für unsere Blindheit ist ganz oft unsere eigene Verletzungsgeschichte. Viele Menschen kommen mit ganz tiefen Wunden in ihre Ehe. Und die Ich-Bezogenheit wird dann sichtbar. Und man denkt, der Partner ist schuld. Jetzt wird es alles so, das ist alles so, das fühlt sich alles so schrecklich an, das ist so furchtbar und der andere ist schuld, dass es so aussieht, wie es gerade ist. Die Wahrheit ist aber die Ehe bringt es nur ans Licht. Die ist schon immer da. Die Verletzung ist schon immer da und der Partner bringt die Dinge ans Licht, wo wir merken, puh, so bin ich. Und ich will euch noch einen Punkt sagen, alle Eltern wissen das. Zu dem Zeitpunkt, wo Kinder kommen, wird es richtig hart, weil da kommt die Ich-Bezogenheit noch stärker ans Licht. Da wird unser Ego so schlimm beschnitten, weil überhaupt nichts mehr geht, wie wir uns das gerade vorstellen, sondern unser ganzes Leben erstmal Kopf steht und die Frage dann wirklich dasteht, dieses, wo hat das Ego in meinem Leben Raum genommen und wo wir merken, das fällt uns so schwer, unser eigenes Ego wirklich niederzulegen. Und wenn wir heiraten, bringen wir unser eigenes Gepäck mit. Und wenn dann Konflikte kommen und die werden kommen, dann wird uns dieses Gepäck lahmlegen, weil das ist so schwer. Das ist, der eine bringt den einen Rucksack, der andere bringt den anderen Rucksack, man wirft es zusammen und die Last wird so schwer, dass man da nur ja wirklich lahmgelegt werden kann. Und plötzlich hören die Prozesse auf, die eigentlich so wichtig sind, nämlich, dass wir geschliffen werden, indem wir immer wieder unser Herz öffnen, indem wir Fehler zugeben, einander vergeben, indem wir die Gnade weitergeben, die Gott uns selbst gegeben hat. Und das Problem von Verletzungen ist, dass wir nur noch uns selbst sehen, dass wir nur noch mit uns beschäftigt sind und den Blick für den anderen verlieren. Und da merkt ihr, diese Ich-Bezogenheit, diese Mauer, die wird immer größer. Und ich bin nur noch hier, oder ich bin ja hier eher die Frau, ich bin nur hier in meinem Bereich, ich sehe nur noch mich und ich werde total blind für meinen Partner. Und oft werden dann die Verletzungen als Entschuldigung genommen, um zu sagen, ja, aber ich hatte es doch auch so schwer und guck doch mal an, was da alles war. Und in einer Kultur, wo gesagt wird, kümmere dich um dich selbst, ist das wirklich fatal, weil das diese ganzen Dinge verstärkt. Und die Bibel spricht eben von einem ganz anderen Weg, nämlich ein Weg, wo wir sagen können, da ist wieder ein Miteinander möglich. Der Weg heißt Selbstverleugnung. Und zu jeder Ehe, und ihr werdet gleich sagen, was, das ist das Thema von Ehe, na, das habe ich mir jetzt heute irgendwie anders vorgestellt, aber zu jeder Ehe gehört eine ganz große Portion von Selbstverleugnung. Keine Beziehung kann funktionieren, wenn der eine Partner, beziehungsweise alle beide, die ganze Zeit finden, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse Vorrang haben. Und wenn wir einen verletzten Menschen auffordern, lediglich an sich selbst zu denken und sich nichts gefallen zu lassen, dann machen wir diesen Menschen beziehungsunfähig, vor allem in der Ehe, weil ich dann nur bei mir hier bleibe. Und das heißt nicht, dass wir wirklich, auch wenn Menschen verletzt sind, besonders viel Geduld und Liebe brauchen, dass wir Barmherzigkeit brauchen. Aber wenn das die einzige Seite der Medaille ist und wenn das überbetont wird, dann bleibt das Ganze unvollständig. Im 2. Korinther 5, Vers 15 steht, und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und nach der Bibel kann man das Wesen der Sünde tatsächlich so beschreiben, dass ich nur für mich selbst lebe und nicht für Gott und meine Mitmenschen. Und deshalb sagt Jesus auch in diesen zwei Geboten, du sollst Gott mit ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das tun, dann ist es uns wirklich möglich, die Bedürfnisse des anderen auch über die unseren zu stellen. Wenn du also sagen willst, ich möchte eine gute Ehe führen, ich möchte ein guter Freund sein, dann ist es wichtig, dass du dich diesem Thema in deinem Leben stellst. Dass du Gott die Erlaubnis gibst, zeig mir meine eigene Ich-Bezogenheit. Und wenn ich dann merke, boah, ich drehe mich gerade wieder nur um mich selbst, dann kann ich anfangen, Jesus in diese Bereiche einzuladen. Ich kann ihn um Vergebung bitten und sagen, ich brauche deine Hilfe. Und das Wichtige ist, dass wir diesen Schritt tun, unabhängig davon, ob der andere das tut. Weil das ist oft dieses, nur wenn der andere das tut, mache ich das auch. Aber Gott geht's um dein Herz. Und egal erstmal, was der andere macht, ihm geht's darum, dass dein Herz heil wird, dass dein Ego gekreuzigt wird und dass du sagst, Jesus, du sollst mich füllen. Und wenn wir das ohne den Heiligen Geist tun, ohne den Glauben an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, die Gnade, die er uns gibt, dann wird das Schwerstarbeit sein und du wirst bitter werden. Und das ist das, was wir so viel sehen. Wir sehen so viel Bitterkeit in Ehen, weil wir dieses Gefäß aus Jesu Hand reißen und sagen, und ich will das jetzt selber machen und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jesus will uns einladen zu sagen, hey Jesus, wir geben dir unsere Ehe in deine Hand und du darfst uns formen, auch wenn es manchmal wehtut. Bisher kanntest du vielleicht eher, oh nein, bisher kanntest du bestimmt, wie man Ehe leben kann in zwei Modellen. Zum einen gibt es das konservative Modell und zum anderen, ich nenne es heute mal das moderne Modell, wie man Ehe miteinander leben kann. Und das ist auch übrigens oft unser Konflikt in Ehen, je nachdem, welche Familienprägungen wir haben. Wir haben zum einen das konservative Modell. Da ist es eben so, dass man sehr auf diese traditionellen Geschlechterrollen setzt, wo man sagt, Mann und Frau haben vor allem eben ihre Pflichten und ihre gottgegebenen Funktionen zu erfüllen. Der Mann soll das Haupt der Familie sein, die Frau hat sich unterzuordnen. Und die Unterschiede von Mann und Frau werden hier sehr stark betont. Das Problem bei diesem Modell ist, dass es den Mann sehr stark überbetont und somit auch das Ego des Mannes sehr stark betont wird, wo man merkt, da ist nicht wirklich so ein Miteinander möglich. Auf der anderen Seite hat man das moderne Modell, wo man sagt, der Partner ist vor allen Dingen dafür da, dass er mein Potenzial sieht, dass er mir helfen muss, dieses zu entwickeln. Und das größte Ziel meiner Ehe lautet Selbstverwirklichung. Und wenn mein Partner das nicht macht, dann muss ich eben mit ihm verhandeln. Und wenn er sich am Ende nicht darauf einlässt, naja, dann muss ich eben mich irgendwie retten und am besten die Ehe beenden. Und auch das führt oft dazu, dass das Ego sehr stark betont wird, weil auch da geht's darum, ich brauche das, dass mein Partner mein Potenzial sieht, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Und irgendwie merkt man, beide Modelle, die sind sehr einseitig und bringen am Ende nicht das Leben, von dem Jesus redet. Jesus hat eben diesen anderen Weg, den ich schon gesagt habe. Und das ist sozusagen das dritte Modell heute. Das Modell der Selbstlosigkeit. In Matthäus 16, Vers 24 steht, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das Tolle daran ist, es geht nicht darum, ob du größer, kleiner, niedriger, höher, was auch immer bist, sondern es geht darum, dass du dich selbst nicht mehr ganz so wichtig nimmst, dass du nicht mehr die ganze Zeit nur mit dir selbst beschäftigt bist. Es geht darum, aus diesem Gefängnis, was ich hier vorne angemalt habe, wo diese große Mauer ist, auszubrechen und zu sagen, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich kann das dann, wenn Gott diesen Platz in meinem Leben bekommt, dass er meinen Mangel füllt, weil dann kann ich anerkennen, ja, mein Partner muss mir nicht alles geben. Gott gibt mir alles, was ich brauche. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich nie erleben, wie wahnsinnig geliebt wir sind von diesem Gott. In Matthäus 10, Vers 39 steht, wer sein Leben findet, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und das ist tatsächlich diese erste Wahrheit, die so wichtig für uns ist, weil die Ehe hat so viel mehr mit dir selbst zu tun, als du denkst. Und ich will dich heute wirklich fragen, wie geht es dir, wenn du das hörst, wenn du merkst, krass, es geht tatsächlich nicht so viel um mich. Habe ich mir überhaupt mal die Frage gestellt, was mein Partner braucht? War ich auch mal fähig, meine eigenen Vorstellungen zurückzustellen, um eben meinem Partner das zu geben, was gerade so nötig ist? kann ich vielleicht als Papa sagen, meine Frau ist gerade echt am Ende, ich nehme einfach mal die Kinder, damit sie eine Auszeit bekommt? Oder kann ich als Frau sagen, hey, mein Mann, der braucht einfach mal einen Abend mit Freunden, ich stell ihn da frei? Oder bin ich immer die, die sagt, oh nee, du hast bei mir zu Hause zu bleiben? Können wir anderen, unserem Partner, was wünschen, was wir vielleicht selbst brauchen? Und vor allem, kommen wir auch damit klar, wenn unser Partner uns mal nicht das gibt, was wir uns so sehr wünschen? Sind wir bereit, alte Vorstellungen zurückzulassen von dem, wie wir vielleicht Ehe erlebt haben, wie wir das in unseren Familien erlebt haben? Sind wir bereit, wirklich zu sagen, uns abzuschneiden, auch von Vater und Mutter, und zu sagen, ja, ich gehe mit meinem Partner auf die hohe See. Und ich bleibe nicht mehr irgendwie da, wo ich mal war, wo ich mich sicher gefühlt habe und ich mache alles so, wie das meine Eltern wollen, sondern ich bin bereit, mit diesem Partner auf eine hohe See zu gehen und mich schleifen zu lassen und zu wissen, Gott wird uns helfen, weil er unsere Hilfe sein möchte. Ich will dich heute ermutigen, bevor wir in den nächsten Wochen weitergehen, dich in deine Freundschaft mit Gott zu investieren. Und wenn du gerade merkst, ich habe so eine große Leere in meinem Herzen, egal welcher Beziehungsstatus, dann will ich dich einladen, suche Jesus und sag und sprech die Wahrheit aus, du allein kannst diese Leere füllen. Frage ihn, welche Gedanken hast du über mich? Sag ihm, ich brauche dich und ich brauche das auch zu merken, dass du mich liebst. Lass dein Konto füllen mit seiner Liebe. Und wenn du dann merkst, dass du in Situationen kommst, wo es Streitigkeiten und Frustrationen mit deinem Partner gibt, dann frag dich zuerst, wo bin ich gerade ich bezogen? Und ein anderer Punkt, den ich dir heute wichtig machen will, investiere in Freundschaften. Tut es deinem Partner nicht an, dass er alles alleine tragen muss. Das kann er nicht. Tut es ihm nicht an, sondern erlaube auch anderen Menschen in deinem Leben, in dein Leben zu sprechen. Und frag dich mal, wo sind vielleicht auch Beziehungen auseinandergegangen, wie vielleicht bei Jonathan und David, weil da auch was reingekommen ist, wo ich die Flucht ergriffen habe und wo es mir nicht wert war, mich auch in dieser Freundschaft schleifen zu lassen. Du wirst merken, wenn wir gute Freundschaften haben, dann wird es auch etwas füllen, was wir brauchen. Und dann wird es uns helfen, wenn wir in Freundschaften treu sind, auch in unserer Ehe, uns immer wieder die Erlaubnis zu geben, wir wollen uns den Prozessen stellen. Weil ich weiß, es hat in erster Linie ganz viel mit mir zu tun. Und ganz oft merken wir ja, egal ob das im Job ist, ob das in der Ehe ist, in Freundschaften, die Dinge kommen wieder und wieder und Gott öffnet immer wieder seine Arme und sagt, hey, bist du jetzt endlich bereit, dich den Dingen zu stellen oder willst du wieder wegrennen? Und ich will euch den Mut machen, stellt euch den Dingen. Und an alle Singles unter euch möchte ich einen Rat weitergeben, kümmert euch um euer Herz. Nutzt die Zeit, wo ihr noch nicht in der Beziehung seid, um alte Beziehungen aufzuarbeiten, um frei zu werden von falschen Bindungen, wo ihr merkt, da hänge ich noch so dran, um frei zu werden von falschen Denken, ich brauche den Partner, um glücklich zu sein und wirklich in Jesus den zu finden, der alles für dich hat. Lebt gute Freundschaften, seid ehrlich in euren Kämpfen und lernt glücklich zu sein ohne den Partner, weil dadurch werdet ihr ein Riesensegen sein für viele. Und noch ein letzter Punkt, vielleicht merkst du bei dir, dass es irgendwie mit den Beziehungen nie so richtig funktioniert oder dass sich vielleicht niemand für dich interessiert oder das Ganze schwierig ist und ich möchte einen mutigen Satz wagen, der nicht auf jeden zutrifft, das ist überhaupt kein Urteil, aber du darfst dir diese Frage stellen oder du darfst Gott diese Frage stellen. Menschen spüren, ob du dich selbst lieben kannst. Menschen spüren, ob du weißt, wer du in Gott bist. Menschen spüren, ob du glücklich bist. Aber Menschen spüren auch, wenn sie merken, dass sie dir was geben müssen, was sie nicht können. Menschen spüren, wenn du klammerst, wenn du ihnen die Luft zum Atmen nimmst, wenn da kein Freiraum mehr ist. Menschen spüren sowas. Und ich will dich ermutigen, da eben nicht in so eine Abhängigkeit zu kommen, sondern zu sagen, ich möchte ein Mensch sein, der in Freiheit lebt. Wenn du dich erst dann wertvoll fühlst, wenn du einen Partner hast, dann unterliegst du einer ganz großen Lüge, die dir nicht gut tut. Du bist wertvoll, weil Gott dich wollte, so wie du bist. Und das ist der Startpunkt, den wir brauchen, um gesunde Beziehungen zu bauen. Ein Ja zu finden zu dem, wie Gott uns ganz persönlich gemacht hat. Ein Ja zu finden zu dem, wie Gott meinen Partner gemacht hat und sich auf diese stürmische See zu begeben. Wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen. Die Lobpreiser dürfen gern schon mal vorkommen. Und ich will dich einladen, ist einfach eine Möglichkeit, du musst es nicht machen, aber ich will dich einladen, zu Jesus zu gehen und zu fragen, gibt es in meinem Leben gerade Bereiche, wo ich mit Ich-Bezogenheit zu kämpfen habe? Gibt es Bereiche, wo mir Freundschaften geraubt worden sind, weil ich den Prozessen aus dem Weg gegangen bin? Merkst du, dass mit dir und deinem Partner so eine große Mauer dazwischen steht, weil sich da so viel angesammelt hat und ihr eigentlich nicht mehr zueinander findet? Du kannst Jesus um Vergebung bitten, wenn du merkst, ich bin voll von mir und ich bin blind für den anderen. Und du kannst deinen Partner um Vergebung bitten, wo du blind geworden bist für ihn. Ich will dir die Frage stellen, vertraust du ihm, dass er deinen Mangel stillen will? Vertraust du ihm? Vertraust du ihm, dass er sich um deine Beziehungen kümmern möchte und dass er Dinge neu machen kann, auch wo es gerade total schwer aussieht? Mehr als je zuvor wird Gottes Reich sichtbar in unseren Beziehungen. Und deshalb, es sind zerbrechliche, kostbare Gefäße. Und deshalb sollten wir uns gut um diese Gefäße kümmern. Ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen in dieser Predigtreihe, weil wir, es ist total schwer, nur einen Bereich irgendwie jetzt an dem Abend zu beleuchten, weil es gibt so viel mehr, was da noch so wichtig ist, was Gott dazu sagen hat. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger erster Schritt zu sagen, bin ich bereit, mich selbst zu verleugnen, wie Jesus das sagt. Dieses, wir sollen uns selbst verleugnen, damit er den Weg frei machen kann. Und Geist Gottes, ich will dich jetzt einladen, dass du an unserem Herzen wirken darfst. Dass du uns zeigen kannst, wo wir uns zum Zentrum gemacht haben und wo wir blind geworden sind für die Menschen um uns herum, aber vor allem auch für unseren Ehepartner. Ich will dich einladen, dass du uns hilfst, diesen Mut zu haben, diese Entscheidung zu treffen, den Weg der Selbstlosigkeit zu gehen. Den Mut zu haben, dass wir die Entscheidung treffen, dass nicht länger der Partner uns glücklich sein machen muss, sondern dass du es bist, der all unseren Mangel stillt. Amen.